Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Fulbert Stefanski, das ist ein deutscher Religionspädagoge. Mit einem bewegten Leben. Von dem lese ich euch gleich einen Text vor. Zuvor erzähle ich euch kurz, wer das eigentlich ist. Ich kannte den Namen nicht. Also weder den Namen Fulbert, dachte ich mir erst, ist wohl der Vorname, lässt schon vielleicht auf sein Alter schließen. 1933 ist der Mensch geboren, lebt aber auch noch. 93 Jahre ist er aktuell alt. Ein theologischer Autor und Religionspädagoge, wie gesagt, der war mal Benediktinermönch, ist dann zum Protestantismus konvertiert und war dann in erster Ehe mit einer wohl bekannten evangelischen Theologin verheiratet, die ich aber ehrlicherweise auch nicht kannte, Dorothee Sölle. Wer von euch, da war hier Nicken, also die scheint wohl wirklich bekannter zu sein, die ReligionspädagogInnen unter euch kennen die vielleicht auch, die Lisa nickt, also du hast ja auch Theologie studiert. Sollte mein Handtuch, wer kennt Dorothee Sölle? Okay, also es scheint so eine 50-50-Wissenslücke bei manchen von uns zu sein. Alles klar. Genau, die ist aber schon gestorben. Okay, ich lese den Text vor und hört gerne zu. Das ist vielleicht ein Text, der auch gar nicht so locker, flockig, easy ist. Aber als Hinleitung zur Predigt. Ich habe eine Frau vor Augen, die ihrer eigenen Schuld nicht entkommen kann, die sich ständig wiederholt, die sich nicht vergeben kann und sich nicht vergeben lassen kann. Ich halte das letztendlich für eine Art Größenwahnsinn, in der Schuld unendlich sein zu wollen. Man ist nicht unendlich. Gott sei Dank, der Mensch ist ein endliches Wesen, auch endlich in seiner Schuld. Gott ist größer als unsere Schuld. Damit ist die Schuld nicht weggewischt oder das, was folgt, nicht weggewischt. Aber es ist doch in allem Schmerz eine Lebensheiterkeit. Gott ist größer als meine Schuld.
Ja, ich glaube, Fulbert Stefanski heißt Fulbert, weil das der Name war, den er im Kloster bekam. Aber das ist jetzt gepflegtes Halbwissen. Aber ich meine, das mich zu erinnern zu können. Und so gut und tief wie seine Gedanken sind meine leider nicht. Deswegen werde ich am Ende nochmal auf ihn zurückkommen und ein bisschen was von ihm vorlesen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist der Satz, der so ein bisschen im Mittelpunkt dieser Predigt steht. Seit 2000 Jahren beten Christen das. Und dieser Satz ist auch so ein bisschen, so ziemlich genau in der Mitte, im Zentrum des Vaterunsers. Ob das jetzt dem Satz nochmal mehr Bedeutung verleiht? Vielleicht. Auf jeden Fall ist er genau in der Mitte. So, diese Mini-Themenreihe, das sind ja nur zwei Einheiten, die letzte ist, weiß ich, 5 Wochen her oder so, versuche ich mich ja diesem nicht so leichten Thema zu nähern, Schuld und Sühne. Und dieses Thema steht irgendwie schon im Zentrum der christlichen Religion, aber mit diesem Thema haben Leute, die im 21. Jahrhundert versuchen, Glauben zu leben, nicht alle, aber doch einige haben damit auch irgendwie ihre Mühe. Schuld und Sühne. Wie ist das mit der Schuld und Sühne? Ist Sündenvergebung für uns, für dich, für mich, für die Leute in deinem Umfeld, sagen wir mal deine erwachsen gewordenen Kinder, ist das für die ein wichtiges Thema? Oder überhaupt ein Thema? Oder für deine Kommilitonen, deine Arbeitskollegen? Oder für die Künstler heutzutage? Danger Dan, ist das für den ein Thema? Oder die Politik oder die Presse? Irgendwie ja nicht. Und das Christentum behauptet aber irgendwie trotzdem, doch, ist ein Thema. So, dem versuche ich mich heute zu nähern. Oder heute im zweiten Teil. Letztes Jahr, ungefähr um diese Zeit, habe ich eine Miniserie angeschaut, weil sie, sie wurde abgefeiert, sie hat 28 Preise bekommen in England, hieß es jedenfalls damals, ich weiß nicht, ob sie es ein Jahr durchgezogen haben, aber hieß es, das muss zur Pflicht im Unterricht werden, Schüler sollen sich das anschauen. Und dann habe ich mir diese Serie angeschaut und die ist wirklich sehr, 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 sehr sehenswert und sie heißt Adoleszenz. Wahrscheinlich spricht man das auf Englisch ein bisschen anders aus, weiß ich nicht. Es sind 4 Folgen, jede ungefähr so eine Stunde an, also eine Miniserie, so ähnlich wie eine Mini-Themenreihe. Und jede Folge ist ein One-Shot. Also das heißt, die Kamera fährt ohne Schnitt eine Stunde durch diese Folge. Man kann sich vorstellen, wie oft das gedreht wurde. 10, 12, 15 Mal und der beste Take wurde dann genommen. Und das macht es schon alleine, das macht es schon sehr spannend, das anzuschauen. Du bist sozusagen als Zuschauer irgendwie in Echtzeit in dieser Handlung drin und gehst mit den Figuren, wanderst plötzlich mit der anderen Figur weiter und so. Die Handlung selbst ist hart. Es geht um einen 13-jährigen Jungen, der mit 7 Messerstichen ein Mädchen, eine Mitschülerin, getötet hat. Das ist jetzt kein Spoiler, das ist von Anfang an der Serie klar. Er ist der Täter. Dieser Junge ist ein Mörder und gleichzeitig noch ein Kind. Verängstigt, als die Polizisten in sein Kinderzimmer stürmen, überfordert, verzweifelt in dem ganzen Sturm, der jetzt über ihn hereinbricht und seine Familie. Und vergib uns unsere Schuld. So, ich habe kurz überlegt, soll ich wirklich diese Serie als Beispiel nehmen? Denn wahrscheinlich, oder klar, ist das von den wenigsten Menschen ihre Realität jetzt erstmal. Aber es gibt Menschen, die mit sehr schwerer Schuld leben müssen. Nur die Schwere der Schuld ist nicht der Grund, warum ich von der Serie erzähle und es ist auch nicht der Grund, warum diese Serie gedreht wurde. In dieser Serie sind ja natürlich noch andere. Die Kamera begleitet mit dem Jungen auch die Eltern zum Beispiel dieses Jungen. Und besonders eindrücklich, so ging es mir jedenfalls, der Vater. Der hält zu Beginn noch felsenfest zu seinem Kind, das ihm verspricht, dass es nichts getan hat und muss dann begreifen, dass der Junge dieser Täter ist und muss damit irgendwie umgehen. Und mit diesen Eltern leidest du wirklich mit, wenn du dir das anschaust, wie zerrissen die sind zwischen der Liebe zu ihrem Jungen und der Abscheu von dem, was er getan hat und wie diese Tat auch an ihnen klebt jetzt. Sie zu Außenseitern in der Nachbarschaft macht, wenn sie es nicht vorher schon waren. Und sie auch mit ihrem eigenen Versagen gegenüber ihrem Sohn ringen. Haben wir das nicht kommen sehen? Wie konnten wir das so lange nicht merken, was mit dem Jungen los ist, dass der Einfluss der digitalen Welt so stark ist, dass er da irgendwie drin versinkt? Wir haben das unterschätzt, wir haben das nicht bemerkt. Und vergib uns unsere Schuld. Das große Thema dieser Serie, habe ich jetzt gerade angedeutet, ist eigentlich dieses soziale Netzwerk, in dem der Junge da versunken ist. Das, was man Manosphere nennt. Also ein soziales Social-Media-Netzwerk, in dem es um toxische Männlichkeit geht und Frauenhass und so. Vordergründig vielleicht erstmal nicht, aber das wird dadurch befeuert. Und die Ermittler, das ist vor allen Dingen so eine Person, die da im Mittelpunkt steht, ein Polizist, in den Kontext der Schule des Jungen eintaucht, da trifft er auf ein Umfeld, in dem dieser 13-Jährige nichts gegolten hat. In dem er sich als hässlich und als schwach empfunden hat und auch als solcher abgewertet wurde. Als ein Junge, der bei Mädchen keine Chance hat und nie haben wird. Und der, so sagt man ihm in diesen Netzwerken, der von Frauen verachtet werde und es immer werden wird und der deshalb ein echter Mann werden müsse. Das ist, glaube ich, die dritte Folge, da gibt es so ein Gespräch mit der Psychologin, da erlebt man ihn so zerrissen zwischen einem Kind und einem Jungen, der versucht, ein Mann zu sein und irgendwie machohaft rüberzukommen. Die Tat bleibt seine Tat, die Schuld bleibt seine Schuld. Aber wenn man in diese Serie eintaucht, merkt man, der Täter ist auch ein Opfer einer hässlichen Umwelt. Viele sind da drin verstrickt in dieser Welt, die diesen Jungen klein gemacht hat. Und vergib uns unsere Schuld. Und zum Schluss, also jetzt nicht zeitlich zum Schluss, aber letztlich fragt die Serie, so finde ich jedenfalls, wenn man sie anschaut, auch indirekt nach der eigenen Verantwortung. Nach meiner Verantwortung, der ich so eine Gesellschaft irgendwie ja mitgestalte, in der Jugendliche solchen Kräften ausgesetzt sind. Was ist meine Verantwortung in einer Gesellschaft, die irgendwie eine geworden ist, in der sich zu viele auf der Verliererseite fühlen? Schon ökonomisch, diese ganze Familie kämpft immer so ein bisschen damit, mithalten zu können, ökonomisch und so. Und dieser Junge geht da drin unter. Der Vater auch fast. Also ich fand, man kann sich die Serie schwer anschauen, ohne nicht zu denken, und ich bin irgendwie auch Teil dieser verdammten Welt oder sagen wir mal dieser verdammten Zusammenhänge, die so eine Tat fördern. Da ist zum Beispiel dieser Polizist, der dann merkt, dass sein eigener Junge auch Teil dieser Welt ist, allerdings ganz anders damit umgeht als der Täter und trotzdem irgendwie feststellt, oder der Junge spiegelt es ihm auch, Papa, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung von dem, was hier los ist. Und natürlich eindrücklich der Vater, der irgendwie kämpft mit seiner Wut, der sich gedemütigt fühlt, es auch wird. Der Vater ist eine interessante Figur. Er wird nie gewalttätig, die ganze Serie über. Aber man guckt ihm immer zu und denkt, aber es braucht nicht viel. Man hat immer Angst, gleich dann wird er nicht. Aber und vergib uns unsere Schuld. Also, schaut die Serie mal an. Ich finde sie allein wegen der Kamerafahrten echt ein Meisterwerk. Wegen des Inhalts wichtig, besonders wenn ihr irgendwie Verantwortung für Jugendliche habt. Aber ich habe jetzt von ihr erzählt, weil ich denke, in dieser Serie wird mir irgendwie wichtig, ist Sündenvergebung noch ein Thema? Ja. Ich erkläre mal, warum ich dieser Meinung bin und warum mir diese Serie dazu eingefallen ist. Ich finde, beim Zuschauen begleitet einen der beklemmende Wunsch, der sich nicht erfüllen wird. Man will es wieder gut machen. Es müsste einen Weg geben, das, was da passiert ist, wieder gut zu machen. Das Mädchen wieder lebendig, aus dem Mörder wieder einen 13-jährigen Jungen machen, aus den verzweifelten Eltern eine Familie machen, die vielleicht nicht ganz so gar keine Ahnung hat, was mit ihrem Jungen los ist. Aus den Mitschülern Teens machen, die andere nicht abwerten. Aus den sozialen Medien Plattformen machen, die wirklich sozial sind und Frauenfeindlichkeit verbannen. Aus der Gesellschaft eine machen, in der man weniger leicht den Selbstwert verliert, in der man weniger leicht verloren geht. Man will das wieder gut machen. Und dieses Stichwort wieder gut machen, vielleicht könnt ihr euch das mitnehmen aus dieser Predigt, wieder gut machen. In der ersten Predigt habe ich ja versucht, so ein bisschen zu definieren, was ist eigentlich dieses seltsame Wort Sünde, wie können wir das eigentlich beschreiben, was da gemeint ist. Und jetzt, während ich die zweite vorbereitet habe, ich gedacht, vielleicht könnte man sagen, Sünde ist die Summe all dessen, was man gerne wieder gut machen würde oder was man eigentlich gut machen müsste. Ob man jetzt selbst verantwortlich ist oder ein anderer oder wir alle irgendwie gemeinsam. Wieder gut machen. Die Predigt hat so drei Abschnitte. Das war der erste. Jetzt spreche ich ein bisschen über das Kreuz und dann komme ich zum Schluss nochmal zu Stefanski. Also das Kreuz, das steckt ja nicht in dem Satz, ne? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber letztlich müssen wir zumindest kurz darüber reden. Hat das Kreuz Christi die Kraft, Dinge wieder gut zu machen? Das ist ja das Symbol des Christentums und an ihm macht sich die Lehre der Sündenvergebung ja ganz stark fest. Vielleicht wäre das auch ohne Kreuz irgendwie denkbar, dann müsste es was anderes sein, diese Aussage so machen kann wie das Kreuz. Also das Kreuz, es ist das Symbol des Christentums. Mit dem Kreuz haben ja viele Menschen auch ihr Problem. Zu Recht, finde ich, und ich führe das jetzt nicht weiter aus. Ich habe aber gedacht, vielleicht kennst du auch diese seltsame Anziehungskraft, die dieses Geschehen da, Karfreitag, Karsamstag, Ostern, auf Menschen hat. Also zum Beispiel auf Menschen, die unter Ungerechtigkeit leiden und die in diesem Kreuz einen leidenden Gott erkennen, der und sich darin gesehen fühlen. Also mir wird was angetan und dem Sohn Gottes auch. Oder die Berührung, wenn durch die Erkenntnis, dass da einer leidet, irgendwie, weil er liebt. Das ist nicht ganz logisch, aber es ist doch irgendwie klar, dieser Mensch liebt und darum leidet er. Vielleicht könnte man sogar sagen, persönlicher sind Menschen manchmal davon berührt, mich liebt. Also, dass der dort irgendwie, was dort geschieht, geschieht irgendwie für mich. Und Menschen bewegt in dieser Begegnung mit diesem Geschehen, Karfreitag, Karsamstag, Ostern, auch die Ahnung, dass all das, was in dieser Welt so zerstörerisch ist, wovon diese Serie ja nur einen kleinen Ausschnitt abbildet, dass das wirklich schwer wiegt. Dass also Wiedergutmachung irgendwie einen Preis hat. Und dass da einer sein Leben aufgibt und so. Also das mögen die anziehenden Dinge sein, die auch Menschen empfinden können, die Mühe mit dem Kreuz haben. Es melden sich dann natürlich jetzt auch die Bauchschmerzen. Also zum Beispiel, soll das bedeuten, dass Gott nur vergeben kann, wenn einer leidet? Das ist ein seltsamer, also ein schräger Gedanke eigentlich. Darüber kann man irritiert sein, man kann sich sogar darüber empören. Also irritiert, weil das ja bedeuten würde, Gott unterliegt einer höheren Gesetzmäßigkeit. Da kann er auch nicht raus. Und deshalb, die erlaubt ihm nicht zu vergeben, einfach so. Darüber könnte man irritiert sein. Und empört könnte man sein, weil das Neue Testament ja von uns genau das fordert. Also wir sollen vergeben, und zwar ohne gegen. Also Jesus sagt das ja selbst. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es könnte einen empören, dass wenn man darüber nachdenkt. Jesus glaubt, Vergebung ist die einzige Tat, die Dinge wieder gut machen kann. Und der Preis für Vergebung, den zahlt doch eigentlich immer der vergibt. Sonst ist es nicht Vergebung. Sonst ist es nicht Gnade. Vergib uns unsere Schuld. Also, ich habe gedacht, ich nähere mich jetzt mal diesem Kreuz von einer anderen Seite. Vielleicht hilft die ein bisschen, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen oder einen Zugang dazu zu finden. Nämlich von der Seite, wie könnte man noch mit Schuld umgehen? Mit Versagen, mit all dem, was man nicht wieder gut machen kann, obwohl man es will, weil man kann halt in der Zeit nicht zurückreisen. Es sind drei Dinge, man könnte es ignorieren und ich glaube, dass man das auch macht so. Also man könnte es tabuisieren und wegdrängen. Man könnte die Großzügigkeit mit anderen und mit sich selbst so aufblasen, dass man sagt, alles ist letztlich entschuldbar. Man könnte das Böse in den Umhang der tragischen Umstände einwickeln und sich vornehmen, niemals was zu bereuen. Und ich glaube, das geht bis zum gewissen Grad. Man zahlt dann einen Preis. Ich glaube, man zahlt so einen Preis der Oberflächlichkeit und eines wenig ehrlichen Lebens, wenn man sagt, doch, das, was nicht gut ist, das verdränge ich einfach, das schwamm drüber, so gehe ich durchs Leben. Ich glaube, das geht spätestens dann nicht mehr, wenn man selber Opfer des Bösen wird oder wenn die Schuld, die eigene, so schwer ist, dass es Menschen gibt, die einem das nicht vergeben. Oder zu Recht nicht vergeben, so muss man vielleicht sagen. Also manchmal ist es ja vielleicht nicht ganz fair, aber zu Recht nicht vergeben. Und dann ist man gezwungen anzuschauen, was ist passiert. Also ich finde eine Stärke des Kreuzes, dass es genau das nicht tut, ignorieren. Also es tut nicht so, als sei alles nicht so dramatisch. So. Das Kreuz zeigt, wie das wehtun kann, wie Böses wehtun kann, jemandem wehtun. Das ist wie so ein bisschen so ähnlich wie diese schonungslose One-Shot-Kamerafahrt, die hinschaut in dieser Serie, die hinschaut. Es geht dich was an, du musst da hingucken. So, man könnte als zweites mit Schuld auch anders umgehen, man könnte vergelten. Und das empfindet das Opfer zumindest manchmal, vielleicht sogar oft schon, als eine gewisse Gerechtigkeit. Also, dass der Schuldige bezahlt. Dadurch wird etwas vielleicht wenigstens ein bisschen wieder gut gemacht. Mindestens dann, wenn man etwas mit Geld überhaupt wieder ausgleichen kann. Schadenersatz, so. Strafe absitzen, das hilft einem vielleicht selbst weniger, aber trotzdem ist da zumindest Gerechtigkeit. Ähnliches erleiden, was er anderen angetan hat oder so. Die Steigerung vom Vergelten wäre dann Rache. Das wäre dann vielleicht die Vergeltung, die ihrerseits das Maß verliert und wieder Schuld produziert. Die Erfahrung zeigt, glaube, das kann man so sagen, dass Vergeltung zwar den Durst nach Gerechtigkeit stillt oder vielleicht zumindest am Anfang stillt, aber die Verletzung natürlich nicht heilt. Wie soll sie das? Und sie macht schon gar nicht die Welt irgendwie besser. Es geht dann irgendwie immer so weiter mit der Vergeltung. Der dritte Weg, also wir hatten ignorieren, vergelten, der dritte Weg wäre das Nachtragen. Nachtragen bedeutet, die Erinnerung an das Geschehen wachhalten. Verewigen, wenn es geht, jedenfalls lebendig halten. Nicht ignorieren, nicht vergelten, aber sicher nicht vergeben. Nachtragen. Jemand hat gesagt, das mag auf Dauer die belastendste dieser drei Formen sein. Nachtragen kann man auch nicht nur anderen was, man kann auch sich selbst was nachtragen. Dann erinnert man sich sein Leben lang an das eigene Versagen. Vielleicht wie diese Frau, von der Fulbert Stefanski da erzählte. Das wären drei Formen. Vergebung, wie sie das Kreuz predigt, tut was anderes. Also, ich habe ja schon gesagt, sie sieht das Böse und benennt die Schuld und fühlt den Schmerz. Das wird nicht ignoriert. Also, das Kreuz macht dem Täter deutlich, dass Schuld Schmerzen verursacht. Und es macht dem Opfer deutlich, dass seine Schmerzen gesehen werden und nicht ignoriert werden. Das Kreuz weigert sich sozusagen, oder Vergebung weigert sich, das Böse einfach wegzuatmen. Es weiß um den Preis, den Vergebung hat. Aber Vergebung weigert sich außerdem, das Böse mit Bösem zu vergelten. Am Kreuz könnte man sagen, weigert sich Gott in Jesus Christus, das Böse mit Bösem zu vergelten. Vielleicht kann man so sagen, der Gedanke ist auch nicht von mir, den habe ich irgendwo gefunden und fand ihn ganz gut. Vielleicht findet ihr den auch gut. Da sagte jemand, dessen Namen ich vergessen habe, das Kreuz, wenn ich länger nachdenke, würde er mir einfallen, aber egal. Das Kreuz macht sozusagen eine Unterscheidung. Es unterscheidet zwischen dem Menschen und seiner Tat und dann macht es eine Wertung und wertet den Menschen als bedeutsamer als die Tat. Also am Kreuz könne man lernen, dass Gott sich weigert, jetzt den Mord dieses Jungen zu entschuldigen, aber Gott weigert sich auch, den Jungen jetzt einen Mörder zu nennen. Wir unterscheiden die Tat zwischen dem Menschen. Die Tat bleibt die Tat und der Junge bleibt der Junge. Und die Eltern haben versagt, ja, und sie bleiben doch Eltern, die ihr Bestes versucht haben zu geben. Also vielleicht kannst du so diesen schwierigen Gedanken der Stellvertretung besser denken. Also Stellvertretung, ne, dass Jesus am Kreuz unsere Sünde trägt. Du bist nicht deine Tat. Sie wird dir abgenommen. Da wird eine Unterscheidung vorgenommen zwischen dir und deiner Tat und du bist bedeutsamer. Vergebung sagt, dass Sünder immer noch Menschen sind, geliebte Menschen, und dass die wichtiger sind als das, was sie nicht wieder gut machen können. Und deswegen trägt Vergebung nicht nach, also diese dritte Form. Vielleicht ist es übertrieben zu sagen, dass Vergebung vergisst. Manchmal ist das so, glaube ich schon. Manchmal passiert es einfach. Aber was Vergebung kann, ist ein Raum der Gnade eröffnen, in dem man leben kann. Und dieses Kreuz ist ja nun wirklich überall anzutreffen. Es könnte uns ständig daran erinnern, dass wir in so einem Raum leben. Es könnte uns helfen, mit anderen gnädiger zu sein, barmherziger, nachsichtiger, großzügiger. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich glaube, Jesus empfiehlt uns, wöchentlich so zu beten, dass wir darüber immer wieder stolpern. Also gut, er hat nicht gesagt wöchentlich, ne? Das haben wir daraus gemacht. Aber wenn ihr betet, dann betet so. Das klingt schon nach oft, ne? Also, dass wir in der Bitte um Vergebung immer wieder erinnert werden, auch selbst gnädig zu sein, ne? Er sagt ja, wie auch ihr. So, nee, wie auch wir vergeben. Weil nur so kann die Welt eine bessere werden. Also, nur so wird die Gnade nicht billig und die Täter sagen immer wieder, vergib uns, und die Opfer müssen aushalten, dass da immer wieder vergeben wird. Sondern Vergebung hat ein Wie. So wie ich es auch tue. Vergebung hat sozusagen eine Wirkung. Mir wird vergeben und ich werde gnädiger. Und das könnte dann wirklich eine Kraft von Wiedergutmachung haben oder werden. In einer gnädigeren Welt könnten die Dinge wieder gut werden. Nicht ungeschehen, aber eben ihrer zerstörerischen Macht beraubt. So, bevor ich zu Stefanski komme, ich habe noch nachgeschaut, was Sühne eigentlich heißt. Das Wort schwebt ja so im Hintergrund, ne? Das kommt von Zuona. Und Zuona, das ist, was weiß ich, mittelalt, sonst was, Hochdeutsch oder Germanisch oder irgendwie alt. Zuona meinte tatsächlich wieder gut machen. Wieder gut machen. Und deswegen hat man, wenn man heute versöhnen sagt, dann kommt das eigentlich von versühnen. Also zwischen zwei wird es wieder gut. So, und jetzt komme ich noch zu Stefanski und einem letzten Gedanken. Er sagt so, jetzt in meinen Worten, in dem Bewusstsein zu leben, dass mir vergeben wurde und wird, dass ich in so einem Raum der Gnade lebe, das trägt auch einen ziemlichen Anspruch in sich. Das ist gar nicht so leicht. Also man könnte ja sagen, was soll daran nicht leicht sein? Ist doch total toll. Mir wird Last abgenommen, wenn das das Leben nicht leichter macht. Ja, klar, ist so. Stefanski sagt, daraus muss eine Heiterkeit des Lebens werden. Eine Heiterkeit. Aber er nennt es schmerzliche Heiterkeit. Er sagt, es ist nämlich eine schmerzliche Heiterkeit, weil sie muss ja akzeptieren, dass man ein fehlerhafter Mensch ist. Das muss man erstmal aushalten. Also gnädig sein mit mir ist ja nicht nur leicht. Das bedeutet ja auch zu akzeptieren, ich brauche es leider. Er zitiert eine Schauspielerin, die ich nicht kenne. Also Dorothe Sölle kann man kennen. Aber Hanna Schigula, kennt die jemand? Ja, okay, krass. Okay, so gut. Die kannte ich jetzt gar nicht. Ich habe sogar ihr Bild gegoogelt, machte nichts mit mir. Die sagte, Hanna Schigula sagt, ich schaue nicht mehr so viel in den Spiegel. Denn die Augen, mit denen man sich selbst anschaut, sind nicht die Augen, in denen man am besten aufgehoben ist. Also das hat sie gut gesagt. Die eigenen Augen sähen gerne einen vollkommeneren Menschen, einen schöneren vielleicht, einen jüngeren, einen gesünderen, einen, der bessere Entscheidungen getroffen hat im Leben, einen, der mutiger ist, was auch immer, einer, der nicht gescheitert ist, einer, der was auch immer man vielleicht gerne in sich sähe, ein besserer Freund ist oder so. Und Stefanski sagt dazu, also was die Augen gerne säen, die eigenen, der sagt dazu Ganzheit. Wir wären gerne ganze Menschen. Also das ist vielleicht nicht gerade vollkommen, aber doch so, ja, nahezu. Also vollständig. Wir gucken uns an und denken, ja, so wären wir gerne. Die Gnade allerdings sagt, nee, du musst die Halbheit ertragen. Jetzt lese ich mal was von ihm vor. Das habe ich irgendwann schon mal vorgelesen. Er sagt, die meisten Ehen gelingen halb. Und das ist viel. Meistens ist man nur ein halb guter Vater, eine halb gute Lehrerin, ein halb guter Therapeut. Und das ist viel. Gegen den Totalitätsterror möchte ich die gelungene Halbheit loben. Die Süße und die Schönheit des Lebens liegt nicht am Ende im vollkommenen Gelingen und in der Ganzheit. Das Leben ist endlich, nicht nur weil wir sterben müssen. Die Endlichkeit liegt im Leben selbst, im begrenzten Glück, im begrenzten Gelingen, in der begrenzten Ausgefülltheit, in der begrenzten Vitalität und Gesundheit. Hier ist uns nicht versprochen, alles zu sein. Souverän wäre es, die jetzt schon mögliche Güte des Lebens anzunehmen und zu genießen, das Halbe also nicht zu verachten, nur weil das Ganze noch nicht möglich ist. Souverän wäre es, den Durst nach dem ganzen Leben nicht zu verlieren, um es religiös auszudrücken, das Land nicht zu vergessen, in dem auch der Blinde sieht, der Stumme seinen Gesang und der Lahme seinen Tanz gefunden hat. Wenn man in dieser Welt der Endlichkeit fähig wäre, wenn man in dieser Weise der Endlichkeit fähig wäre, dann bräuchten die eigenen Bedürfnisse, die eigene Bedürftigkeit, Schwäche, vielleicht sogar die Todesnähe, nicht in Chaosängste zu stürzen. Wenn man der Endlichkeit fähig wäre, dann würde das beschädigte Leben von anderen nicht so maßlos irritieren. Wer nur Ganzheiten erträgt, gerät in Panik, wenn er die Lebensverletzung wahrnimmt, bei sich selbst oder bei anderen. Also der Mann kann schon echt gut formulieren, ne? Ich weiß nicht, ob ihm das einfach spontan einfällt oder. Also einfacher gesagt, gnädig werden mit sich und dem Leben. Und das ist gar nicht so leicht. Vielleicht habe ich gedacht, gelingt das, und das habe ich mit Fulbert Stefanski gedacht, weil er das im nächsten Zitat sagt, vielleicht gelingt das eher mit den Jahren des Lebens, also mit dem Älterwerden, weil dann was willst du machen? Du guckst einen immer unvollkommenen Menschen im Spiegel an. Er sagt so, ich glaube überhaupt, dass schmerzliche Heiterkeit eine Signatur des Alters sein könnte. Also die Heiterkeit, ich bin jetzt Fragment. Nicht ganz, sondern Fragment. Ich bin nicht nichts. Ich habe was geleistet in meinem Leben, ich habe Kinder erzogen, ich habe bin mit meinem Beruf irgendwo hingekommen. Also ein Stück Stolz auf sich selbst. Und das augenzwinkernde Zugeben, ich bin mit nichts zu Ende gekommen. Ich bin mit meiner Liebe nicht zu Ende gekommen, mit der Erziehung meiner Kinder nicht und mit allen möglichen anderen Dingen auch nicht. Man ist auf der Strecke geblieben. Also nicht ohne Gelingen und nicht bis ans Ziel gekommen. So ist das Leben. Also diese letzten Gedanken jetzt, die ich gesagt habe, die reden jetzt nicht mehr so von Schuld und Sünde, ne? So explizit jedenfalls nicht. Implizit finde ich dann doch. Also von dem, was man wieder gut machen wollte oder was man hätte besser machen wollen. Die Gnade Gottes befreit uns dazu, dass wir manches besser machen können. Glaube ich schon. Sie befreit uns auch von dem Wahn, Heilige werden zu müssen. Und mit Stefanski müsste man sagen, und sie fordert von uns, aufzuhören, Heilige werden zu wollen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Warum steht da eigentlich diese Bitte in diesem Gebet? Wenn uns doch vergeben ist, warum sollen wir eigentlich immer wieder darum bitten? Weil es letztlich nicht um Gott geht, sondern um uns. Also dir und mir soll wöchentlich bewusst werden, dass wir Vergebung brauchen und angehalten sind, anderen zu vergeben. Wir sollten Menschen bleiben, die sich ihrer Halbheiten bewusst sind und geübt haben, gnädig zu sein. Letzter schlefenstige Gedanke, denn Menschen, die sich ihrer Begrenzung nicht bewusst sind, die ihren Fehlern nicht ins Auge schauen, ihre Schuld ignorieren und sich mit dem halb gelungenen Leben nicht anfreunden können, Stefanski sagt, solche Menschen sind letztlich gefährlich. Er sagt, nur Wesen, die sich ihrer Endlichkeit, also dieser fragmentarischen Endlichkeit, bewusst sind, sind geschwisterliche Wesen. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.